herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Lasst uns gleich loslegen und damit gleich direkt zu den News aus der Szene. Bei einem ganz großen Player im deutschen MRO-Geschäft gibt es Neuigkeiten in der Chefetage. Die Atlas Air Service AG stellt sich im Bereich der Werft- und Instandhaltungsdienste breiter auf. Ziel? Ganz klar weiteres Wachstum und, wie es so schön heißt, noch mehr Kundenorientierung. Konkret sieht das so aus. Florian Kohlmann wurde zum neuen Vorstand für die Luftfahrzeuginstandhaltung berufen. Er kümmert sich ab jetzt um die strategische Weiterentwicklung und den Vertrieb der gesamten Atlas-Gruppe in diesem Segment. Das Spannende daran, Kohlmann bleibt gleichzeitig Geschäftsführer der Augsburg Air Service GmbH. Damit will man die drei großen Standorte Bremen, Augsburg und das schweizerische Altenrhein noch enger miteinander verzahnen. In Bremen selbst gibt es auch ein neues Gesicht in der operativen Leitung. Dennis Klose übernimmt dort als Direktor MRO das Ruder, um die Prozesse in der Werft noch effizienter zu machen. Das Gesamtkommando bleibt übrigens unverändert. CEO von Atlas Air Service ist und bleibt Nicolas von Mende. Für uns Piloten und Halter ist das durchaus ein spannendes Signal. Wer schon mal ein Flugzeug in die Werft gegeben hat, weiß, wie wichtig reibungslose Prozesse und Flexibilität und vor allen Dingen Kommunikation sind. Wenn Atlas es schafft, die Synergien zwischen Bremen, Augsburg und Altenrhein wirklich zu nutzen, könnte das für uns Kunden kürzere Standzeiten und einen noch besseren Service bedeuten. Das werden wir auf alle Fälle mal im Auge behalten.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Bleiben wir bei den etwas teureren Flugzeugen und gehen in das Thema Weiterentwicklung. Die Flugschule Aerotours aus Brandenburg hat dort einen ziemlich dicken Fisch an Land gezogen und das ist, die Brandenburger sind offizieller Diamond Authorized Training Center geworden, kurz ein DATC. Und als wäre das nicht schon genug, gab es von Diamond Aircraft direkt noch den Platin-Status obendrauf. Das ist die absolut höchste Stufe in diesem Programm. Geschäftsführer Robert Hanke hat den Vertrag direkt auf der Messe Aero Friedrichshafen mit Diamond besiegelt. Für die Flugschule ist das ein echter Meilenstein. Mit dem neuen Status deckt Aerotours künftig die komplette Bandbreite der Pilotenausbildung ab. Vom Fußgänger bis zum fertigen Verkehrspiloten im Cockpit einer Airline. Egal ob Lappel, PPL, modularer oder durchgehender ATPL, alles ist dabei und kann dort gemacht werden. Dazu kommen die ganzen Add-ons, die man als Pilot so braucht. Mehr motorisch, Instrumentenflug, Nachtflug und natürlich die Unterschiedsschulung für Verstellpropeller und moderne Glascockpits. Alles könnt ihr in der Flugschule machen. Geschult wird, wen überrascht es bei dem Deal, auf einer modernen Diamond-Flotte. Vom klassischen Zweisitzer, der DA-20 Katana, über die DA-40 und die DA-42 bis hin zum Flaggschiff der zweimotorigen DA-62. Praktisch für die Flugschule, der eigene Werftbetrieb von Aerotours ist schon seit ein paar Jahren als Diamond Service Center zertifiziert. Die Flugzeuge bleiben also im eigenen Haus. Das ist übrigens gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aerotours ist damit erst das zweite Unternehmen in ganz Deutschland, das diese DATC-Zertifizierung überhaupt bekommen hat, neben dem Air College in Pfullingen. Diamond baut sich da ein extrem exklusives Netzwerk auf. Und für Flugschüler heißt das, Ausbildung auf absolutem Top-Niveau und auf topmodernen Gerät. Da wird man fast ein bisschen neidisch, wenn man auf die eigenen Stunden in der Aquila und oder auf so einer uralten Cessna zurückdenkt, ne? Naja. Gehen wir von schönen Flugzeugen zu noch schöneren Flugzeugen. Wir schauen als nächstes in die Schweiz zu einem echten Liebling der General Aviation, Pilatus. Die bauen ja ohnehin schon faszinierende Flieger, aber jetzt wollen sie auch noch in Sachen Nachhaltigkeit ganz vorne mitfliegen. Denn Pilatus möchte tonnenweise Carbonabfälle retten. Kohlefaser, also Carbon, ist aus dem modernen Flugzeugbau ja gar nicht mehr wegzudenken, wie wir auch letztens bei Blackwing gesehen haben. Extrem leicht, unfassbar stabil. Aber bei der Produktion gibt es ein echtes Luxusproblem, den Verschnitt. Bei Pilatus fallen jedes Jahr über 6 Tonnen von diesem sogenannten Pre-Preg-Material an. Das ist vorimprägniertes Carbonfasergewebe, das bisher einfach ungenutzt im Müll gelandet ist. Damit soll jetzt Schluss sein. Zusammen mit der Hochschule Luzern und der Forschungsgruppe Inspire hat Pilatus ein über 2,5 Jahre angelegtes Projekt gestartet. Die Idee dahinter ist technisch ziemlich clever. Der klebrige Verschnitt wird kontrolliert erwärmt, damit er sich maschinell verarbeiten lässt. Dann wird das Ganze zerkleinert und in einem speziellen Pressverfahren so zu völlig neuen Bauteilen geformt. In der Luftfahrt ist das absolutes Neuland. So eine industrielle Methode gibt es bisher noch nicht. Für Pilatus ist das eine Win-Win-Situation. Sie reduzieren nicht nur ihren Müll, sondern wollen durch die neuen Recyclingteile pro Jahr auch bis zu 36 Tonnen Aluminium an ihren Flugzeugen ersetzen. Und weniger Alu heißt, die Flieger werden noch leichter und der CO2-Fußabdruck sinkt. Ein echter Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft über den Wolken. Naja, wenn man überlegt, wie viel Hightech in einer PC-12 oder PC-24 steckt, passt das perfekt in die Philosophie der Schweizer. Jedes Gramm, das man am Flugzeug einsparen kann, bedeutet am Ende mehr Payload, mehr Reichweite oder schlicht weniger Spritverbrauch. Wenn dieses Experiment in den nächsten Jahren Schule macht, zeigt das mal wieder, dass General Aviation extrem innovativ sein kann und wenn es um grüne Technologien geht, teilweise vorausrennt. Von den schönen Dingen zu den skurrilen. Wir haben eine Story für euch, bei der man sich als Pilot wirklich nur fassungslos an den Kopf fassen kann. Auf dem Flugplatz Uetersen Heist bei Hamburg gab es eine Nacht- und Nebelaktion der ganz besonders illegalen Art. Eigentlich läuft in Uetersen im Kreis Pinneberg seit Mitte April ein super Projekt, das Fliegen ohne Betriebsleiter. Piloten können sich anmelden und innerhalb der Öffnungszeiten flexibel landen. Eine Cirrus-Besatzung aus Polen hat das Konzept jetzt allerdings völlig missverstanden. Die Crew setzte am späten Montagabend gegen 23.20 Uhr Ortszeit zur Landung an. Und zwar mitten in der Nacht auf einer komplett unbeleuchteten Graspiste. Flightradar-Daten zeigen, dass die SR-20 gut 3,5 Stunden zuvor in Warschau gestartet war und vor dem Aufsetzen noch tief über den Platz gekreist ist. Das Ganze war offenbar kein Notfall, sondern von den beiden Insassen eiskalt so geplant. Aufmerksamkeit war ihnen auf jeden Fall sicher. Besorgte Anwohner beobachteten den tiefen nächtlichen Anflug und alarmierten die Retter. Die Landung löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Die Daten verraten übrigens auch, dass die Maschine die Strecke in den letzten Wochen schon mehrfach geflogen ist. Dieses Mal hat die Aktion allerdings ein Nachspiel. Nachtlandungen sind in Uetersen strikt verboten und laut NDR ermitteln jetzt die Behörden. Naja, also jetzt mal ganz ehrlich, bei aller Liebe zu Abenteuern, aber wie kommt man auf so eine Idee, ne? Eine unbeleuchtete Graspiste mitten in der Nacht ohne Bodensicht anzufliegen, grenzt mit einer Cirrus schon fast an ein Himmelfahrtskommando. Wenn da ein Maulwurfshügel oder noch was anderes auf der Bahn wäre oder man die Orientierung verliert, sieht man ganz schnell den Caps-Rettungsfallschirm oder es passiert Schlimmeres. Aber das Schlimmste natürlich daran ist natürlich, dass solche extrem unprofessionellen Aktionen bringen die hart erkämpften Freiheiten für uns Allgemeinpiloten, wie eben das Fliegen ohne Betriebsleiter, massiv in Verruf. Und ich hoffe, dass das keine anderen Konsequenzen hat, außer für die beiden Piloten. Von einem beinahe Unfall, was es hätte werden können, gehen wir mal zu einem richtigen Unfall, den die meisten von euch wahrscheinlich gestern in den Nachrichten oder auf Instagram schon gesehen haben. Und da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Über den österreichischen Alpen ist am Samstag eine Cessna mitten in der Luft mit einer Gleitschirmfliegerin kollidiert. Das Ganze ist in der Nähe von Zell am See passiert. Eine 44-jährige Österreicherin war dort mit ihrem Gleitschirm in der Thermik unterwegs und hat ihren Flug mit einer Actioncam gefilmt. Auf dem Video sieht man das Drama hautnah. Eine Cessna 172 nähert sich von hinten und donnert direkt durch ihren Schirm. Der Propeller zerfetzt die Kappe und die Frau gerät sofort ins Trudeln. Sie bewahrt aber die Nerven und greift geistesgegenwärtig nach dem Rettungsschirm, wirft ihn raus und schafft tatsächlich eine harte, aber sichere Landung auf einem Forstweg im Wald. Ihre ersten Worte in die Kamera, als sie am Boden sitzt: Ich lebe noch, das ist die Hauptsache. Außer Prellungen und blauen Flecken ist ihr wie durch ein Wunder nichts passiert. Am Steuer der Cessna saß ein 28-jähriger Pilot auf einem Alpenrundflug. Er konnte die Maschine danach sicher in Zell am See landen. Gegenüber der Polizei gab er an, den Gleitschirm schlicht nicht mehr rechtzeitig gesehen zu haben und nicht mehr ausweichen zu können. Die Behörden ermitteln jetzt wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Wenn man sich die Aufnahmen anschaut, sieht man, dass die Cessna von hinten leicht erhöht angeflogen kam. Der Pilot hatte den bunten Schirm also eigentlich direkt vor der Nase, aber das zeigt leider wieder einmal, wie extrem schwierig die Luftraumbeobachtung sein kann. Und gerade in den Bergen ist das so, dass man irgendwie links und rechts guckt oder mal im Cockpit und zack, hat man jemanden vor sich. Ein Gleitschirm steht im Vergleich zu uns ja fast still in der Luft. Und wenn man im Cockpit nur kurz abgelenkt ist, dann ist so ein Schirm ganz schnell auch wieder im Hintergrund verschwunden. Ganz besonders, die Paragliderin hat auf Instagram übrigens sehr vernünftig reagiert. Sie betont, dass es in einem gemeinsamen Fluggebiet ist und Unfälle trotz Regeln passieren. Sie bittet einfach alle Seiten um mehr Aufmerksamkeit. Und dem können wir uns natürlich nur anschließen. Augen auf im Cockpit, gerade in den Bergen, wo sich Segelflieger, Motormaschinen und Gleitschirme den Platz teilen. Zum Schluss unserer heutigen Folge möchte ich euch noch ein paar Themen ans Herz legen, die in unserer Community leider viel zu oft totgeschwiegen werden. Es geht um Psychologie, um unsere mentale Fitness und um ein echtes Tabuthema. Flugangst bei Piloten. Ja, ihr habt richtig gehört, auch bei uns kann es das geben. Das Fliegermagazin hat dazu aktuell einen absolut lesenswerten Artikel von Sascha Rodig und Martin Schenkmeier veröffentlicht. Und die beiden räumen direkt mit dem Vorurteil auf, dass Angst im Cockpit ein Zeichen von Schwäche ist. Im Gegenteil, Angst ist erst einmal ein gesunder Schutzmechanismus, der uns vor leichtsinnigen Fehlern bewahrt. Kritisch wird es erst dann, wenn die Angst das Handeln blockiert. Wenn man zum Beispiel Flüge trotz besten Kavenzmann-Wetter absagt, weil der Magen rebelliert. Oder wenn man nach einem heftigen Zwischenfall, wie einem ungewohnten Einflug in Gewitter, plötzlich bei jeder harmlosen Quellwolke in Panik gerät. Der Artikel zeigt unheimlich gut, wo die Grenzen zwischen gesundem Respekt und echter Blockade verläuft und wie unser Gehirn uns da manchmal austrickst und vor allem, was man dagegen tun kann. Von der fantastischen Arbeit der Stiftung Mayday und ihren Peers bis hin zu konkreten Trainings mit dem Fluglehrer und dem bewussten Herantreten an stressige Situationen herantasten. Ich finde es großartig, dass das Thema endlich aus der Schmuddelecke geholt wird zur Just Culture, über die wir ja schon häufiger geredet haben und die wir am Flugplatz leben wollen, gehört nämlich auch, dass wir offen über unsere mentalen Grenzen sprechen können, ohne dass gleich jemand blöd guckt. Wenn ihr also merkt, dass euch bestimmte Situationen, sei es der Funk im dichten Luftraum, der Flug über Wasser oder das Wetter den Spaß am Fliegen nehmen, steckt den Kopf nicht in den Sand. Den Link zu diesem wirklich herausragenden Artikel packen wir euch direkt in die Shownotes. Lest es euch durch, teilt es mit euren Vereinskollegen, es lohnt sich definitiv. Dann habe ich auch noch einen Termintipp. Wenn euch bei Gedanken an das Wörtchen Kontrollzone oder den Funk mit dem Tower der Schweiß ausbricht, dann solltet ihr jetzt genau hinhören. Die DFS Bremen bietet dieses Jahr wieder ihr extrem beliebtes, praktisches Kontrollzonentraining an. Das Ganze richtet sich an alle, egal ob alte Hase, frisch gebackener Scheininhaber oder Flugschüler. Das Ziel, Hemmschwellen abbauen und Sicherheit in kontrollierten Luftraum gewinnen. Und das Beste daran ist, dass hier Theorie und echte Praxis kombiniert werden. Treffpunkt ist jeweils der Flugplatz Ganderkesee, Echo Delta Whisky Quebec, nur ein paar Meilen westlich von Bremen. Da geht es ab 11:30 mittags los mit einem Theoriebriefing durch die Bremer Lotsen. Richtige Phraseologie, Freigaben, das volle Programm. Und ab 13:30 wird es ernst. Ihr steigt in euren eigenen Flieger, startet und fliegt live in die Kontrollzone des Flughafens Bremen, also Echo Delta Delta Whisky ein. Ihr könnt wahlweise einen Anflug machen oder die Zone einfach durchqueren und funkt dabei direkt mit den echten Tower-Lotsen, die euch genau auf die Finger bzw. aufs Mikrofon schauen. Danach geht es zurück nach Ganderkesee zum gemeinsamen Debriefing bei Kaffee und Kuchen. Das wird ganz entspannt analysiert, was super lief, wo man beim Funk noch nachbessern kann und so weiter. Es gibt drei Termine, den 14. Juni, 26. Juli und der 20. September. Ich sag nur, nutzt diese Chance. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die Gesichter hinter den Stimmen auf der Frequenz kennenzulernen und zu merken, dass da am anderen Ende auch nur Menschen sitzen, die uns helfen wollen. Da die Plätze erfahrungsgemäß ratzfatz weg sind, solltet ihr nicht lange warten. Die Teilnahme ist begrenzt und ihr müsst euch per E-Mail anmelden. Schickt einfach euren Namen, euren Heimatplatz, euer Muster und euer Callsign ein an vfr.bremen@dfs.de. Ich sag's nochmal, vfr.bremen@dfs.de. Die Mailadresse packen wir euch aber auch in die Shownotes. Also keine Angst vor Kontrollzonen und nutzt diese Gelegenheit. So, jetzt haben wir das eine Event ja schon angekündigt. Es gibt aber auch noch ein paar weitere. Die Flugplatz-Festsaison hat ja schon bereits angefangen. Und ich habe hier einige der Termine, noch gar nicht alle, die in den nächsten beiden Wochenenden stattfinden. Am 29. bis 31. findet die Air Magdeburg statt, auf dem Flugplatz Magdeburg, anlässlich seines 90-jährigen Bestehens. Die Veranstaltung und das Fly-In verbinden klassische Luftfahrtinhalte mit einer offenen Veranstaltungsformat und richtet sich an alle Luftfahrtinteressierten. Es werden Flugzeuge wie die P51 da sein, eine Fokker Wulf 190 und es gibt nationale und internationale Teilnehmer. Es gibt ein schönes Rahmenprogramm mit Bühne, Musik, Gastronomie. Also wenn ihr da Lust habt, hört sich an, als ob man da vorbeikommen sollte. 29. bis 31. Mai auf dem Flugplatz Magdeburg. Ebenfalls am 31. Mai lädt der Luftsportclub Karlstadt wieder herzlich zum Saupurzel-Fly-In auf dem Karlstadter Flugplatz ein. Bereits zum 5. Mal verwandelt sich der im Naturschutzgebiet gelegene Platz in ein lebendiges Zentrum für Luftfahrtbegeisterte und Neugierige mit den Familien. Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren freuen sich die Organisatoren darauf, erneut zahlreiche Gastpiloten begrüßen zu dürfen. Es wird fliegerisch einiges geboten. Es gibt auch ein interessantes Bodenprogramm, vor allen Dingen mit ganz geil viel Essen. Es gibt ausreichend Parkplätze und es gibt auch einen Shuttle-Service zum Bahnhof nach Karlstadt in die Stadt, wenn ihr dort irgendwo übernachten wollt. Camping ist aber auch okay. Das ist der 31.05., das Saupurzel-Fly-In in Karlstadt. Springen wir in das darauf folgende Wochenende. Am 5.6. findet das nächste Currywurst Fly-In in Hohenhagen statt. Wir hatten ja bereits eins im 1. Mai. Am 5. Juni findet also nun das zweite Currywurst Fly-In in Hohenhagen statt. Es gibt, wie immer, Currywurst, tolle Flugzeuge, definitiv ein Termin, den man einmal im Jahr gemacht haben sollte. Am darauf folgenden Tag findet gleich in der Nähe, auf der anderen Seite der Hannover CTR, das Mettbrötchen Fly-In statt. Und zwar zusammen mit den Airlovers. Ihr kennt die beiden Mädels ja schon aus mehreren Folgen hier von der Privatpiloten-Lounge. Die haben sich jetzt mit Thomas Schütthoff zusammengetan und das Mettbrötchen Fly-In und das Airlovers-Meetup finden gleichzeitig am 6. Juni in Hildesheim statt. Kommt vorbei, es gibt tolle alte Maschinen, es gibt häufig tolle alte Autos zu sehen, es gibt Lederjacken zu bestaunen und zu kaufen. Die Airlovers machen ein geniales Programm. Meistens gibt es super Essen. Auch eine interessante Beiträge werdet ihr dort sehen können. Deswegen, ich kann den 6. Juni ab 12 Uhr in Hildesheim nur empfehlen. Das 8. Mettbrötchen Fly-In featuring den Airlovers. Am gleichen Tag findet übrigens das zweite Fliegertreffen in Hermannsfeld statt. Das ist südlich vom Däumer, ist eigentlich ein ehemaliger Agrarplatz, den es heutzutage gar nicht mehr gibt. Also wenn ihr ein richtiges Into the Wild machen wollt, ist das genau euer Ding. Auf einer Graspiste landen, wo sonst nichts ist und wo, wenn die ganze Feier zu Ende ist, auch am Ende wieder nur Gras ist. Es gibt Essen, Trinken, Thüringer Steak, es gibt Lagerfeuer, es gibt einen DJ, Zelten am Flieger. Wichtig ist, es gibt eine PPR-Anforderung. Deswegen alle Infos auf der Seite www.flugplatzhermannsfeld.de. Das ist sicherlich mal ein spannender Ausflug auf einem Platz, wo sonst keiner ist. An dem gleichen Wochenende finden übrigens auch vom 4. bis zum 7.6. die Kehler Flugtage statt. Auch wieder richtig was geboten. Hier gibt es Kunstflug, alte Maschinen und so weiter. Man weiß gar nicht, wo man an dem Wochenende hinkommen soll. Außer natürlich Mettbrötchenflying kann ich nur empfehlen. Aber Kehler Flugtage 4.6. bis 7.6. Ebenfalls am 6.6. und 7.6. findet das FK Fly-In in Speyer statt. Treffen der FK UL-Piloten und Freunde ist an der UL-Flugschule Otto Funk am Flugplatz in Speyer in Echo Delta Romeo Yankee. Wie gesagt, 6.6. bis 7.6. FK Fly-In in Speyer. Am 7.6. findet der Familienflugtag in St. Michel statt. Es gibt ein buntes Programm mit vielen Attraktionen am Himmel und am Boden. Man kann Quad fahren, es gibt eine Kletterwand, es gibt Modellboote und natürlich ganz, ganz viele schöne alte Flieger an diesem wunderbaren Platz hier im Norden. Von daher, wenn ihr dahin fliegen wollt, 7.6. Familienflugtag in St. Michel.
Moin, hallo, herzlich willkommen. Normalerweise habe ich ja in diesem Format zu dieser Jahreszeit hier eigentlich gar nichts verloren. Es ereignete sich zu einer Zeit auf unserer Hörerreise, dass mich einer unserer treuen Hörer ansprach und sagte, ich würde so gerne mal ein bisschen was über dieses Flugzeug Ruschmeier erfahren. Und es wäre total toll, wenn du das mal in der nächsten oder in einer der nächsten HDSG-Folgen vorstellen kannst. Ja, lieber Matthias, viele Grüße gehen raus an dich. Und ich komme natürlich deinem Wunsch sehr, sehr gerne nach, dass ich euch mal ein bisschen was über das Flugzeug Ruschmeier erzähle. Über die Ruschmeier R90, genau gesagt. Und ich sag euch, als ich angefangen habe zu recherchieren, war ich ehrlich gesagt selbst überrascht, denn dieses Flugzeug ist nicht einfach irgendein Kleinflugzeug. Es ist ein Stück Luftfahrtgeschichte, made in Germany, und eine Geschichte, die so viel zu erzählen hat über Pioniergeist, über technische Innovationen, aber auch leider über das bittere Ende eines großen Traums. Um zu verstehen, warum die Ruschmeier so besonders ist, müssen wir kurz in die frühen 80er Jahre reisen. Es ist so eine Zeit des Umbruchs in der allgemeinen Luftfahrt. Der Boom der Kleinflugzeuge, der Produktion von kleinen einmotorigen Kolbenflugzeugen, der bricht momentan gerade massiv ein. Und in Deutschland diskutiert man lautstark schon darüber, über Fluglärm, Spritpreise und die Frage, ob die allgemeine Luftfahrt überhaupt eine Zukunft hat. Und genau in dieser Zeit sitzt Horst Ruschmeier in seiner Werkstatt in Melle, kleine Stadt in der Nähe von Osnabrück, Niedersachsen, und denkt nach. Er ist Chef eines luftfahrttechnischen Betriebes und er hat eine Vision. Seine Überzeugung, die allgemeine Luftfahrt braucht ein komplett neues Konzept. Also ein Flugzeug, das leise ist, effizient, aus modernem Kunststoff gebaut und trotzdem leistungsstark genug für echte Reisen ist. Also kein weiterer Klon von Cessna oder Piper, sondern etwas radikal Neues. Ruschmeier beginnt 1985 mit der Entwicklung zusammen mit seinem Entwicklungsleiter Reinhard Molk. Das erste Projekt heißt noch MF-85. Das M steht für Molk, die 85 für das Startjahr. Und schon bei diesem ersten Entwurf sieht man, wohin die Reise geht. Kompositbauweise, also Kunststoff statt Metall, sparsamer Antrieb und ein modernes Cockpit. Der Erstflug findet am 8. August 1988 in Bückeburg statt und am Steuer sitzt Pilot Heiner Neumann. Der Motor ist zu diesem Zeit noch ein Sechszylinder Porsche Flugmotor vom Typ PFM 3200. Ja, ihr hört richtig, Porsche. Das Unternehmen hatte nämlich damals tatsächlich Flugmotoren im Programm. Und wir erinnern uns ganz kurz, in Paderborn-Lippstadt bei den Quaxen, da steht eine Porsche-Muni. Doch leider beginnt dann ein langer Leidensweg mit diesem Antrieb, denn Porsche zieht sich aus dem Flugzeugmotorenmarkt komplett zurück. Ruschmeier, der muss jetzt aber umschwenken und landet schließlich beim Lycoming IO-540C4D5. Ganz einfaches Modell. Einem bewährten amerikanischen Sechszylinder-Boxermotor, also ein Kompromiss, aber zu diesem Zeitpunkt ein sehr guter. Nach all den Modifikationen trägt dann das Flugzeug schließlich den Namen R90. Die Benennung ist dabei geradezu lehrbuchmäßig logisch. R logisch für Ruschmeier, 90 für das Zulassungsjahr, 230 steht für die Motorleistung in PS und RG, wie könnte es anders sein, steht für Retractable Gear, also Einziehfahrwerk. So wird aus dem Traum ein Zulassungsakt. Im Juni 92 ist es dann tatsächlich soweit. Das LBA erteilt die offizielle Zulassung für die Ruschmeier R90-230 RG. Ein richtig historischer Moment. Jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil, denn was die Ruschmeier technisch geleistet hat, das ist aus heutiger Sicht noch beeindruckender. Beginnen wir mal mit dem Material. Also Ruschmeier und sein Team verwenden erstmals im deutschen Flugzeugbau offiziell Vinyl-Esterharz in Verbindung mit Glas- und Kohlenstofffasern, also Faserverbundwerkstoff. Das klingt jetzt erstmal trocken, ist aber revolutionär zu dieser Zeit, denn statt des damals und heute üblichen Epoxidharzes setzt man auf diesen neuen Werkstoff. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Chemiekonzern BASF. Das Ergebnis ist ein Flugzeug, das leichter, stärker und widerstandsfähiger ist als viele Konkurrenten. Wer die R90 heute so vor sich sieht, dem fallen sofort die geschwungenen Linien auf, die glatten Oberflächen, der Vierblattpropeller, die großen Kabinenfenster. Das sieht aus wie ein modernes Flugzeug von Cirrus oder Diamond. Nur die Ruschmeier war mehr als 10 Jahre früher am Start. Sie hat damit quasi das Konzept vorweggenommen, das erst in den 2000er Jahren zum Mainstream wurde. Technisch ist sie ein ordentliches Reisegerät. Der Lycoming-Motor leistet 172 Kilowatt, das sind rund 234 PS, wie angesprochen. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei guten, circa bummeligen 162 Knoten. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei sagenhaften 195 Knoten. Die Reichweite beträgt so über 1600 Kilometer nonstop und das Leergewicht liegt bei etwa 920 Kilogramm und die maximale Startmasse, die liegt bei 1350 Kilogramm. Platz ist für 4 Personen und dann ist da ja auch noch das Cockpit. Ruschmeier hatte schon in den 80er Jahren Glascockpits und Bordcomputer im Sinn, also Bildschirme statt dem typisch alten, bekannten Uhrenladen. Auch hier seiner Zeit definitiv weit voraus. Die R90 bleibt nicht bei einer einzigen Version stehen. 93 rüstet dann das Team einen zweiten Prototypen mit einer Propellerturbine aus, dem Allison 250-N17B mit satten 420 PS. Diese Version heißt R90 420 AT Lightning. Kein zahmer Name für ein zahmes Flugzeug. Die Lightning ist das reinste Kraftpaket unter den Leichtflugzeugen. 94 folgte dann eine dritte Variante, eine Version mit festem Fahrwerk als günstigere Einsteigerversion, denn das Einziehfahrwerk macht nämlich das Flugzeug teurer und natürlich auch wartungsintensiver. Und mit der Festfahrwerkversion will Ruschmeier mehr Käufer ansprechen. Ja, und ich habe es am Anfang angesprochen, jetzt kommt leider der Teil der Geschichte, der einem wirklich zu denken gibt, denn nach Investitionen von insgesamt 40 Millionen D-Mark, heute so, naja, heutige Kaufkraft weit über 30 Millionen Euro, wird Ruschmeiers Firma 95 zahlungsunfähig. Im März 96 wird dann das Unternehmen aufgelöst. Warum? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der allgemeine Luftfahrtmarkt war in Europa in dieser Zeit schlicht zu schwach. Die Entwicklungskosten hatten sich weit länger hingezogen als geplant. Alleine die Motorenproblematik hat Jahre gekostet. Und 30 Flugzeuge reichen schlicht nicht, um einen solchen Entwicklungsaufwand wieder einzuspielen. Insgesamt wurden 29 Maschinen gebaut, 3 Prototypen und 26 Serienmaschinen. Heute fliegen noch ca. 27 davon und sie werden weiterhin betreut. Die Firma ATC, Aircraft Technology Center in Melle, das ist der Nachfolger von Ruschmeiers Betrieb, kümmert sich am Flugplatz Melle-Grönegau bis heute um Prüfung und Wartung dieser kleinen exklusiven Flotte. Was bleibt uns denn von der Ruschmeier eigentlich übrig? Eine Menge. Sie ist meiner Meinung nach ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Deutschland in der allgemeinen Luftfahrt technologisch ganz vorne mitspielen konnte und auch kann. Die Konzepte, die Horst Ruschmeier und sein Team entwickelt haben, sind heute industrieweiter Standard. Kompositbauweise, Glascockpits, aerodynamische optimierte Rümpfe, Cirrus Diamond, die großen Erfolgsgeschichten der modernen Leichtfliegerei, haben vieles von dem umgesetzt, was Ruschmeier bereits vor ihnen erdacht hatte. Ja, und wer das Glück hat, einer dieser 27 fliegenden Maschinen zu sehen oder gar selbst zu fliegen, der erlebt auch ein Stück Luftfahrtgeschichte. Das ist ein Flugzeug, das nicht gesiegt hat, aber trotzdem gewonnen hat, weil seine Ideen weiterleben. So, lieber Matthias, ich hoffe, mit diesem kleinen Ausflug in die Welt der Entwicklung der Ruschmeier R90 konnte ich deinem Wunsch nach mehr Wissen über dieses Flugzeug nachkommen. Ein riesiges Dankeschön an dich an dieser Stelle für diesen Themenvorschlag. Das sind genau solche Hinweise, die diesen Podcast zu dem machen, was er ist. Und wenn ihr auch ein Thema habt, über das ihr mal mehr erfahren möchtet, dann schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail, feedback@privatpilotenlounge. Wir freuen uns immer über Nachrichten und wenn euch die Folge hier heute gefallen hat, dann abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns enorm weiter. In diesem Sinne, many happy landings, bleibt gesund und damit zurück zum Johann.
Und abschließend findet am 7.6. auch der Tag der offenen Tür am Flugplatz Bitburg statt. Es gibt eine Flugzeugausstellung von historischen und modernen Flugzeugen, Segelflugzeuge, Modellflugzeuge, es gibt Fallschirmsprung, Tandemflüge, Rundflüge. Für die Kinder sind Hüpfburgen und Kinderschminken auch dabei. Essen ist natürlich auch vorhanden. Am 7.6. der Tag der offenen Tür am Flugplatz Bitburg. Wie ihr seht, ist mega viel zu tun, mega viel, was ihr machen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, egal wo ihr hinfliegt. Many happy landings und bis bald.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.